Eine Traube bunt gekleideter Kenianer nähert sich einer Baustelle fernab der Hauptstraße des Dorfes Loropio im Nordosten Kenias. Die Bewohner tanzen eher als sie laufen, im Rhythmus der Gesänge eines Chores. Es ist ein Festtag, hier auf dem Sandboden der trockenen Steppe soll eine neue Kirche errichtet werden. Am Ende des tanzenden Festzuges läuft ein großgewachsener Mann mit Wanderhut und einer Ledertasche um das Leinenhemd. Es ist Ludwig Prinz von Bayern. Ja, wirklich, der Nachfahre der bayerischen Könige aus dem Haus Wittelsbach.
Wir haben den Einzug für die Grundsteinlegung von der neuen Kirche in Loropio. Das ist hier natürlich immer ein großes Terrain, gehört auch dazu. Und ganz ohne ein bisschen Tanzen und Singen kommt man bei einer afrikanischen Grundsteinlegung nie aus. Die Kirche auf dem Gelände wird schon eine sehr wichtige Rolle spielen, weil etwa sehr viele junge Menschen hier haben. Und hier gibt es schon noch einen starken Glauben. Und wenn man dann einen Ort dafür bietet, wo man ihn ordentlich ausleben kann, ist das natürlich sehr schön.
Die Festgesellschaft kommt vor einem Bagger zum Stehen. Mit einem Sperrband ist ein riesiges Rechteck markiert. Ich bin unterwegs in Kenia, ein Land, das uns Deutschen irgendwie näher liegt als die anderen afrikanischen Länder. Klar, viele Touristen kommen hierher. Das Land ist bekannt für seine großartigen Nationalparks, seine Traumstrände und den Kilimanjaro. Und doch gibt es eine Liaison zwischen Deutschland und Kenia. Das Land war früher einmal ein deutsches Protektorat. 1885 war das, in der Kolonialzeit. Manchen ist das Land heute noch nahe. Der bayerische Prinz lebt und arbeitet hier mehrere Monate im Jahr. Loropio statt Schloss Nymphenburg oder Schloss Kaltenberg. Nun soll eine neue Kirche gebaut werden. Prinz Ludwig ist einer der Initiatoren des Kirchenbaus. Direkt daneben liegt der Campus namens Learning Lions, übersetzt Lernende Löwen. Ein Areal zur Ausbildung junger Kenianer in IT-Kenntnissen, das Ludwig mit Spendengeldern aufgebaut hat. Der 41-Jährige ist eben nicht nur Prinz, sondern vor allem Entwicklungshelfer. Ich begleite ihn für 2 Tage bei seinem Projekt in Afrika. Dabei fällt mir auf, Prinz Ludwig ist sehr zurückhaltend, wenn man mit ihm über seine persönlichen Empfindungen sprechen will. Dem Adeligen ist Diskretion wichtig, selbst im entfernten Kenia. Ludwig hat als Nachfahre des Hauses Wittelsbach natürlich zur katholischen Kirche eine besondere Verbindung. Die hat auch mit seinen Vorfahren zu tun. Zwischen dem Haus Wittelsbach und dem bayerischen Hilfswerk Missio München besteht eine lange Tradition. Es war König Ludwig I., der während seiner Regentschaft 1838 den Ludwigs-Missionsverein gründete. Das heutige Hilfswerk Missio München. Prinz Ludwig ist Ururenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwig III. Er hat sich nach seinem Jurastudium ganz der Entwicklungszusammenarbeit verschrieben und die Organisation Learning Lions in Kenia 2015 mitgegründet. Prinz, das ist natürlich heute nur noch ein Ehrentitel, trotzdem wird bei den Wittelsbachern Wert darauf gelegt. Ludwig selbst ist im Umgang unprätentiös. Jeder auf dem Campus weiß von seiner adeligen Herkunft, doch für die Leute ist er hier eher der Projektmanager, der Kümmerer, der mit den Studierenden gerne plaudert.
Hallo guys. Hey Bonnie, how's it going?
Und den Gästen seinen Learning Lions Campus zeigt. Der Campus wirkt auf mich wie ein kleines IT-Dorf. Schlicht und effizient gebaut, mit kleinen Bungalows für die jungen Bewohner, gleichzeitig im krassen Kontrast zu den Lehmhütten des Turkana-Stammes außenrum. Luxus gibt es auf dem Campus keinen, sagt der Prinz. Und in der Tat, man schwitzt auch hier in den Gebäuden, Klimaanlagen sind rar. Auch ich bekomme eine Tour durch das Areal. Los geht es auf der Dachterrasse des Hauptgebäudes.
Hier haben wir einen sehr guten Aussichtspunkt, wo man ziemlich alle Projekte, die wir jetzt hier im unmittelbaren Umfeld haben, gut sehen kann.
Das Gelände ist sukzessive gewachsen. In 3 Hauptgebäuden befinden sich die Klassenräume und Computerräume für den IT-Unterricht, daneben kleine Gästebungalows für Studierende, eine Cafeteria, eine Grundschule, eine Solaranlage und eine Fischzucht.
Ja, also wir haben mehrere Brunnen. Einen sieht man hier. Es gibt auch einen Brunnen da unten. Und die sind über die Stromanlage hier betrieben. Dazwischen sieht man ganz gut ein sehr schönes Sportprojekt, das wir gemeinsam mit GEZ gemacht haben. Wenn wir dann weiter hierher kommen, sieht man, das ist so unsere Campus-Logistikgebäude. Wenn man dann ein bisschen weiter wegschaut, sieht man hier die schwarzen Netze. Das sind ein Farmprojekt, ein Kindergarten. Grüne Dach, das da so rausschimmert, eine Fischfabrik. Also hier sieht man schon, dass wirklich das Ganze so ein kleines, gesamtes Dorf wird. Und ganz zentral in der Mitte wird dann auch die Kirche stehen.
Kann man sagen, Sie haben hier auch ein Stück weit viel Herzblut reingesteckt, um das alles aufzubauen?
Nicht nur ich, viele Menschen. Von denen, die am Bau geschuftet haben, bis zu den Architekten, die mitgearbeitet haben. Und dann natürlich unser ganzes Team hier vor Ort. Da steckt unglaublich viel Herzblut drin.
Der Campus liegt auf einem kleinen Hügel, nur wenige Kilometer vom riesigen Turkana-See entfernt. Ansonsten ist das Gelände mit Geröll übersät. Geteerte Straßen oder Wege gibt es nicht. Das Gelände ist weitläufig und die Studierenden eher selten anzutreffen. Man sieht sie beim Arbeiten und Lernen entweder in einem der Computersäle oder in ihren Bungalows. Kein Vergleich zum Gewusel einer deutschen Unistadt. Trotzdem fülle sich der Campus immer mehr mit Leben, sagt Prinz Ludwig.
Ich wehre mich irgendwann gegen den Begriff Modelldorf, als dass man hier rumspielt, weil das ist es wirklich nicht, sondern es sind eben wirklich viele Menschen, die hier gemeinsam etwas schaffen, das am Schluss auch durch immer wieder kleines Ausprobieren miteinander funktioniert. Und ja, es entsteht dadurch schon so eine kleine, relativ eigenständige Welt.
Eine Welt, die weitestgehend für sich funktioniert. Und doch hängt das ganze Projekt am Erfolg seiner Spendenakquise ab. Der Learning Lions Campus, angelehnt an den Löwen als Symbol für Kenia, hat sich herumgesprochen in der Szene der Entwicklungshilfe. Immer wieder erhält Ludwig Anfragen und Besuche anderer Nichtregierungsorganisationen.
Was wir gerne teilen, sind die gesamten Ausbildungskonzepte, die wir entwickelt haben. Zum Beispiel eben unsere IT-Kurse, die wirklich angepasst sind, ganz anders wie andere IT-Kurse, die ja normalerweise schon von einem Uni-Level oder zumindest von einem internationalen Schulabschluss kommen, sind unsere Sachen wirklich auf die Menschen hier vor Ort angepasst mit einem ganz anderen Einstiegslevel und auch so angepasst, dass man eben auf jeder Stufe ein- und aussteigen und weitermachen kann mit dem, was man gelernt hat. Und diese ganzen Konzepte, die wir entwickelt haben und Kurse, die wir entwickelt haben, teilen wir mit jedem, der sie haben will. Also das ist hier kein kommerzielles Projekt, sondern man sagt Open Source.
Um genügend Spenden zu haben, um den Campus weiterzuentwickeln, organisiert Ludwig jedes Jahr zu Hause in Bayern einen Spendenlauf, den sogenannten Löwenmarsch. Die Wanderung geht von Schloss Kaltenberg, nördlich des Ammersees, bis nach Neuschwanstein und ist 100 Kilometer lang. Bei dem Wohltätigkeitsmarsch sind die Teilnehmer aufgerufen, ihre Freunde, Verwandte und Kollegen zum Spenden zu motivieren. So kamen allein im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Euro zusammen. Das Geld gehe zu 100% in den Campus in Kenia, versprechen die Organisatoren rund um Prinz Ludwig. Aktuell ist der Learning Lions Campus noch auf Spenden angewiesen. Irgendwann einmal, hofft der Prinz, soll es ohne Spenden finanzkräftiger Personen oder Unternehmen aus Bayern laufen.
So, we welcome you for this important place of worship, which we bless today.
Auch der örtliche Bischof John Mbinda aus der Provinzhauptstadt Lotwa ist zur Grundsteinlegung der Kirche gekommen. Der Geistliche segnet Schaufeln und Schubkarren, den Bagger und das Baugelände. In 9 Monaten soll das neue Gotteshaus fertig sein und Hunderten von Studierenden eine spirituelle Heimat geben. Religion ist wichtig hier in der Region Turkana. Rund 85% sind Mitglied einer christlichen Kirche. Mitfinanziert wird der Bau auch von Spenderinnen und Spendern aus Bayern. Das katholische Hilfswerk Mission München bezuschusst das Projekt mit rund 220.000 Euro. Der Chef des Hilfswerks, Monsignore Wolfgang Huber, ist bei der Grundsteinlegung vor Ort.
Es ist wichtig, dass wir nicht nur Ausbildung haben, sondern dass wir spirituell ganzheitlich gebildet werden. Und dazu soll diese Kirche dann auch einen Ort schaffen, wo Menschen zusammenkommen können und, denke ich, das dann auch umsetzen, was wichtig ist, was uns aus dem Evangelium mit auf den Weg gegeben ist.
Der Campus ist bewusst nicht als Universität gegründet worden. Professorengehälter hätten das Projekt in einer der ärmsten Regionen Kenias wohl überfordert. Dafür werden Seminare angeboten zu Webdesign, Arbeiten mit dem Smartphone oder Programmieren. Sie dauern mehrere Wochen oder Monate und die Dozenten werden zugeschaltet oder sie unterrichten eine Zeit lang ehrenamtlich auf dem Campus. Außerdem geben die Absolventen des Campus, die den Sprung in die Branche geschafft haben, ihr Wissen an die jüngeren Jahrgänge weiter. Ludwig hat früh das Leben fernab von Reichtum und Schlössern kennengelernt durch seinen Onkel Pater Florian Prinz von Bayern. Pater Florian schloss sich den Missionsbenediktinern des Klosters St. Ottilien im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech an. Als Missionar arbeitete er dann mehr als 20 Jahre am Ostufer des Turkana-Sees in Kenia. Ludwig sah dort, wie sein Onkel in die Bildung von jungen Kenianerinnen und Kenianern investierte und begann dann nach seinem Jurastudium sich selbst zu engagieren. Ludwig betont, dass er in Kenia nicht als Mäzen lebt, sondern sich bewusst als Entwicklungshelfer versteht.
Ich war sehr, sehr lang hier, aber ich glaube, als Entwicklungshelfer ist es wichtig, dass man nicht den Ort, wo man arbeitet, als Zuhause begreift, weil man ist immer nur Gast. Der Entwicklungshelfer muss ein eigenes Zuhause haben und auch eine eigene Identität zeigen. Das Schlimmste, was man hier machen kann, ist sich dann lokal einzugleiten und zu tun, als würde man dazugehören, sondern man muss immer ein bisschen auch den Blick von außen bewahren.
In der Tat trägt Prinz Ludwig jeden Tag seinen bayerischen Trachtenhut und eine Ledertasche. Trotzdem sehen viele Kenianer in ihm schon einen der ihren, wie etwa Bischof Mbinda aus Lotwa. Für uns ist er wie ein Bruder, er ist einer von uns. Und ich merke, er mag es auch hier zu sein und wir sehen es als Privileg an, dass jemand wie er, der nicht so aussieht wie wir, zu einem der unseren geworden ist. Das ist ein Segen.
How was web programming on a phone?
Yeah.
Was it okay? Do you think you could do it again?
It's the best thing I've ever done.
Diana Lotuliaku wischt auf ihrem Tablet von einer selbstgestalteten Webseite zur nächsten. Die 24-Jährige hat die Entwürfe selbst angefertigt. Sie ist Teilnehmerin des 6-wöchigen Seminars Mobile Leap, übersetzt Gestalten mit dem Smartphone. Sie kommt aus einem Nachbarort, nur wenige Kilometer entfernt, und hofft, bald Geld in der Digitalbranche verdienen zu können.
Ich wollte eigentlich Krankenschwester werden, konnte aber die Schulgebühren nicht weiterzahlen. Also habe ich mich jetzt hier angemeldet und habe die Chance bekommen, den Kurs zu machen. Ich wollte nicht zu Hause rumsitzen. Hier kann ich was lernen und ich beschäftige mich mit sinnvollen Dingen. Ich bin dafür dankbar.
Doch der Arbeitsmarkt in Kenia ist schwierig. Auf dem freien Markt werden junge Webdesigner schlecht bezahlt. Der IT-Campus vermittelt deshalb Aufträge zu europäischen Firmen. Für diese Arbeit können die Absolventen für einen geringen Preis auf dem Campus weiterleben und von dort aus arbeiten. Eine Art Start-up-Standort.
Wir lernen in dem Kurs fast alles. Texten, Zeichnen mit verschiedenen Apps, mit ChatGPT Homepages gestalten. Das habe ich hier gelernt. Das ist einmalig. Wissen, Essen und Unterkunft kostenlos. Deshalb sage ich allen, sie sollen sich hier bewerben und die Chance nutzen.
Es gibt eine ganze Reihe von Vereinen und Initiativen in Bayern, die in Kenia etwas zum Besseren bewegen wollen. Historisch gesehen war Deutschland einer der Kolonialstaaten, der in Ostafrika vor allem Rohstoffe im Blick hatte. Heute ist Kenia für viele Deutsche ein beliebtes Urlaubsland und ein wichtiger Standort von zahlreichen Organisationen für die Entwicklungszusammenarbeit in Ostafrika. Die Verbundenheit geht über den Tourismus hinaus. Das merke ich, es bestehen viele persönliche Freundschaften. Ich fahre zu einem Schulprojekt 2 Stunden östlich der Hauptstadt Nairobi. Denn das hat mit Bayern zu tun. Im oberbayerischen Egling haben sich nämlich mehrere Kenia-Unterstützer in einem Verein zusammengefunden namens Hand in Hand für Kenia. Die Initiative hat in den vergangenen 20 Jahren in der Thala-Region über die einheimische Organisation Youth Support Kenia eine Schule aufgebaut. Die Maisha Masuri Schule, ein großes Zentrum für Kinder und Jugendliche. Dazu gehören ein Waisenheim, eine Grund- und eine weiterführende Schule. Die Sekundarschule beherbergt 106 Schülerinnen und Schüler. Im vergangenen Jahr wurde ein Internat für die Sekundarschüler eingeweiht. Eine der Schülerinnen ist Anne Nyambura. Ich treffe sie und zwei ihrer Freunde in der Bibliothek der Schule. Die 17-Jährige erkundet mit ihren Klassenkameraden in der Bibliothek neu eingetroffene Bücher. Anne ist gerne hier im Lesesaal.
This is our library. We came here to borrow some books.
Das ist unsere Bibliothek. Hier kommen wir zum Ausleihen her, um was zu lernen und Fakten zu checken. Ich mag die Bibliothek. Hier sind einfach alle Bücher vorhanden.
We have all the books here. Yeah.
In der Klasse von Anne sprechen sie heute im Unterricht über die Entwicklung der Landwirtschaft in Afrika. Die Lehrer bereiten sie auf den Schulabschluss vor. Neben konzentriertem Lernen haben die Schülerinnen und Schüler auch Spaß zusammen. Anne hat für die Zeit nach der Schule große Pläne. Sie will einmal Rechtsmedizinerin werden.
Mein Ziel ist es, in einer Klinik zu arbeiten. Es motiviert mich enorm, dass die Lehrer so freundlich sind. Sie spornen mich an, in der Schule viel zu lernen und für meine Träume hart zu arbeiten.
Nach dem Unterricht setzt sich Anne am Nachmittag mit ihren Freunden noch in einen Lernraum und macht die Hausaufgaben. Die 17-Jährige hat zwei kleine Geschwister, ihre Mutter ist alleinerziehend. Sie lebten zusammen eingeengt in einer kleinen Hütte, 30 Kilometer von der Schule entfernt. Zu Hause war es für sie immer schwer, die Hausaufgaben zu machen, erzählt Anne.
You can't concentrate at home.
Zu Hause kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Hier kann ich mich besser konzentrieren und dem Schulstoff widmen. Zu Hause muss ich meiner Mutter helfen. Hier dagegen kann ich meine Zeit wirklich fürs Lernen nutzen.
Auch Annes Klassenkamerad Crispus strengt sich in seinem letzten Schuljahr an. Der 17-Jährige will Pilot werden. Ich habe in Büchern und Filmen gesehen, dass Piloten sehr viel herumkommen und die Welt entdecken. Dieses Abenteuer möchte ich auch erleben. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, sagt mir Crispus. Neben der Wissensvermittlung gehört zum Konzept der Maisha Masuri Schule auch das Erlernen von praktischen Kenntnissen. In einer schuleigenen Bäckerei wird frisches Brot gebacken. Daneben lernen die Schülerinnen und Schüler Grundkenntnisse in Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Informatik, erklärt der Leiter des Internats Michael Kakuyo. Im Internat hätten die Schüler einen geschützten Bereich für ihre Entwicklung.
Since most of them are from needy and vulnerable backgrounds, they may lack enough food.
Die meisten Kinder kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Manche erhielten zu wenig zu essen. Andere wurden sexuell belästigt zu Hause von ihren Verwandten oder von Fremden. Für sie ist es hier ein sicherer Ort. Wiederum andere hatten keine Privatsphäre. Deshalb haben wir sie hierher gebracht.
And that's why we brought them here.
Der bayerische Verein schickt jedes Jahr Freiwillige aus Deutschland, die für mehrere Monate im Waisenhaus und den Schulen mithelfen. Ohne finanzielle Unterstützung durch Mitglieder und Spender wäre das Projekt jedoch schwer zu stemmen. Der kenianische Staat gibt Privatschulen kein Geld und kein Personal. Die BR-Hilfsaktion Sternstunden hat deshalb den Bau des neuen Internats mit mehr als 160.000 Euro unterstützt. Dazu gehören Waschräume, Essens- und Lehrsäle, eine Internatsküche mit Speisesaal und zwei Schlaftrakte für Mädchen und Jungs. Dort zeigt mir Schülerin Anne ihren Rückzugsort. Sie schläft in einem Stockbett im Raum mit fünf anderen Mädchen.
Ich bin echt froh. Hier kann ich gut schlafen. Der Schlafsaal ist groß. Ich habe Privatsphäre und Platz für meine Sachen in einem Schrank. Nichts wird gestohlen. Man fühlt sich einfach sicher hier.
Besonders für junge Frauen in Kenia ist ein Schulabschluss keine Selbstverständlichkeit. Viele Mädchen hören nach der sechsjährigen Grundschule, die in Kenia kostenfrei ist, auf mit der Schule. Etwa weil das Geld fehlt für die Schulgebühren oder weil sie als Haushaltskraft arbeiten müssen oder von ihren Verwandten zwangsverheiratet werden. Besonders im ländlichen Raum wird die sogenannte Frühverheiratung weiter praktiziert, sagt der Leiter des Internats.
If these students were not here,
wenn diese Mädchen nicht hier im Internat wären, würden manche von ihnen schon verheiratet worden sein. Andere würden sich in Drogen verlieren oder sie müssten als Haushaltshilfe arbeiten. Dadurch, dass sie hier sind, können wir ihnen eine sichere Zukunft geben.
And we are assured of their tomorrow.
Auch Schüler Crispus erzählt mir, dass er froh ist, dass er einen der wenigen Plätze im Internat erhalten hat. Willkommen in meinem Schlafsaal. Hier ist mein Bett. Hier kann ich entspannen und neue Energie tanken. Zuvor wohnte der 17-Jährige mit seinen Eltern und drei Geschwistern in einer kleinen Wohnung. Als sich die Eltern trennten, stritten sie nachts so laut, dass er nicht schlafen konnte.
This place is like a paradise to me because the place is friendly.
Das hier ist für mich wie ein Paradies. Die Atmosphäre ist gut, es ist so friedlich. Es gibt hier in Kenia nämlich auch viele junge Menschen, die arbeitslos sind und auf schlechte Ideen kommen und anfangen, andere zu bestehlen.
Thinking of theft or something like that, crime cases.
You wanna give me sugar, eh?
Hilfsprojekte privater Initiativen und Vereine aus Bayern. Oftmals stecken Ehrenamtliche viel Herzblut und Geld in die Arbeit. Doch wie effektiv sind solche kleineren Projekte?
Wir möchten gerne wieder einen Standort haben, wo es auch eine deutsche Schule gibt.
Ich frage nach bei Bastian Schulz im Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nairobi.
Also ich finde die Ergänzung von staatlicher und nicht staatlicher Entwicklungszusammenarbeit sehr hilfreich. Also das produziert am Ende mehr positive Wirkung, als wenn man nur eine der beiden Säulen quasi benutzen würde. Die Frage bei nicht staatlicher Entwicklungszusammenarbeit ist natürlich immer, wo kommt das Geld her und wem gegenüber ist man dann rechenschaftspflichtig? Das kann natürlich in kirchlichen Projekten, kann das ohne Probleme beantwortet werden. Da weiß man, wo das Geld herkommt. Es gibt eine Infrastruktur und es gibt im Regelfall auch Erfahrung. Bedeutet, ich würde sagen, der Mix aus beidem ist tatsächlich sehr hilfreich und ja, sorgt in Kenia dafür, dass es einer Menge Menschen wesentlich weniger schlecht geht, als es ihnen ohne diese Projekte gehen würde.
Dass Kenia in Europa manchmal wie ein entwickeltes Land angesehen wird, darf nicht über die nach wie vor vorhandene Armut hinwegtäuschen, sagt der Stiftungsvertreter.
Man hat ja von Kenia natürlich das Bild Safaris, Touristikland und das ist in der Tat auch existent. Das ist die Haupteinnahmequelle, wenn man auf die Sektoren schaut. Die Menschen müssen sich mit der Frage beschäftigen, ob sie morgen für sich und ihre Kinder Essen auf den Tisch stellen können. Das klingt auf der einen Seite sehr plakativ, das ist auf der anderen Seite aber die Realität. Ein Beispiel ist, 85% der Bevölkerung in Kenia, die arbeiten können, versuchen in der informellen Ökonomie zu überleben. Das heißt, 85% versuchen an der Straße sie, ihnen oder mir etwas zu verkaufen. Nur 15% haben einen Arbeitsvertrag, also ein formelles Arbeitsverhältnis.
Besonders beliebt sind Bildungsprojekte, sagt Schulz. Viele Vereine sähen in ihnen eine Chance, die junge Generation aus der Armutsspirale herauszuholen. Und dafür hätte Deutschland auch gute Konzepte vorzuweisen, so der Büroleiter.
Die deutsche Ausbildung, das deutsche duale Ausbildungssystem und die Tatsache, dass wenn man die eigene Jugend vernünftig ausbildet, man als Land davon etliches hat, ist Deutschland aus meiner Sicht beispielhaft. Gleichzeitig gibt es mit Blick auf Armutsfragen den horrenden Bedarf und gerade in den Gebieten, auf denen sich vielleicht staatliche EZ nicht so sehr konzentriert, Nordosten Kenias bzw. in den Grenzregionen auch zu den Ländern, die mehr von Konflikten gekennzeichnet sind, da bietet sich dieses breite System, was Deutschland ja nicht nur in Kenia hat, an staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren schon sehr stark an.
Ein Nachteil von kleinen Initiativen und Entwicklungsprojekten im Privatsektor sei jedoch die fehlende Koordinierung vor Ort in Kenia. Organisationen würden sich teilweise nicht absprechen, etwa wo eine neue Schule geplant werde oder welcher lokale Partner dafür der zuverlässigste wäre.
Wenn Sie mit einem Entwicklungsprojekt hier nur 30 Kindern ermöglichen, zur Schule zu gehen, dann haben Sie schon für die folgenden Generationen, die aus diesen Kindern hervorgehen, einen großen Unterschied gemacht. Aber es gibt natürlich den großen Bedarf der Koordinierung dieser Projekte. Und das ist das, was ich dann kritisch äußern würde, wenn man sich dieses breite Netzwerk anschaut. Es hat entweder einen immens hohen Koordinierungsbedarf oder wenn man den nicht erfüllen kann, gibt es viele Parallelmomente. Das bedeutet, das Geld, was man über nicht staatlich und staatliche Entwicklungszusammenarbeit in Kenia investiert, könnte man wahrscheinlich gewinnbringender investieren, wenn es koordinierter und mit mehr Schwerpunkt sich erfolgen würde.
Zurück zum Hilfsprojekt in Loropio. Heute besucht Prinz Ludwig von Bayern die neu gebaute Mädchenschule Wakanda Girls School. Sie liegt direkt neben dem Gelände des IT-Campus und wurde ebenfalls mit Unterstützung der BR-Sternstunden gebaut. Regen prasselt auf das Schuldach. Außergewöhnlich in der Halbwüste der Region Turkana.
Der Bayerische Rundfunk ist mal an einem Regentag gekommen. Die gibt es in Turkana selten, aber auch manchmal. Und wir stehen hier auf der Schule und wir sehen, der ist direkt gebaut neben dem Learning Lions Campus dahinter.
Eigentlich sollte die 9. Klasse jetzt Informatikunterricht haben. Doch es gibt ein Problem. Die Rechner funktionieren nicht. Netzwerkprobleme.
I think you have one of those computers who are not yet installed, right?
Die Schule hat hier im Januar angefangen. Allerdings der Computerunterricht geht erst im zweiten Term los. Und noch werden hier die ganzen Systeme installiert. Deswegen haben jetzt gerade die Mädchen ihre ersten Erfahrungen mit den Computern. Und ja, wir haben jetzt von Learning Lines noch ein paar Systemadministratoren da, die helfen, die ganzen Computer einzurichten.
Die Neuntklässler müssen den Raum wechseln. 500 junge Mädchen zwischen 14 und 19 Jahren besuchen die Wakanda Girls School und machen hier ihre ersten Schritte im digitalen Lernen. Generell erfahren Mädchen mehr Nachteile, erzählt der Bayerische Prinz.
Wir haben bei unseren IT-Programmen, die es hier mit Learning Lines für junge Erwachsene gibt, immer festgestellt, dass sich kaum Mädchen bewerben, sondern nur Jungs. Und das muss sich natürlich ändern. Deswegen haben wir gesagt, man muss gerade bei den Mädchen auch früh genug ihnen zeigen, dass die gesamte digitale Welt nicht den Jungs gehört, sondern genauso ihnen. Und das soll mit dieser Schule nochmal besonders betont werden, dass eben Mädchen durchaus digital erfolgreich sein können.
Die 17-jährige Spex Ekitela klappt ihre Tischplatte hoch und hat nun Laptop, Maus und Tastatur vor sich. Beim Einloggen hilft ihr Ludwig.
Diese Schule hat Pioniercharakter, weil in der Form wurde sowas noch nie gemacht. Es gibt viele Schulen, die Computerräume haben, auch in Kenia. Es gab immer mal Versuche, den Schülern Laptops zu geben oder Tablets zu geben. Das hat zumindest hier auch in anderen Ländern nie besonders gut funktioniert. Wir haben gesagt, wir rüsten die Klassenzimmer so aus, dass wirklich ein volles Computerterminal in jedem Tisch verbaut ist. Und in der Form wurde das noch nicht gemacht. Also jedes Klassenzimmer ist, wenn man die Tische runterklappt, ein normales Klassenzimmer. Und wenn man die Tische hochklappt, ein Computerlab.
Spex Ekitela kommt aus dem Nachbardorf und ist nach der Grundschule mehrere Jahre nicht mehr in die Schule gegangen. Sie hat ein Kind bekommen. Nun hilft ihre Mutter, damit sie den Schulabschluss doch noch nachholen kann.
Ich mag das mit dem Computer arbeiten.
Ekitela träumt davon, einmal Ärztin zu werden. Die Wakanda-Schule will den Mädchen helfen, ihre Zukunftsvorstellungen zu verwirklichen. Und die Vision von Prinz Ludwig ist es, noch weitere IT-Standorte aufzubauen.
Es gibt so 2-3 Standorte in Kenia noch. Wir hätten einen potenziellen Standort in Südsudan. Das ist natürlich von der Logistik schwieriger, aber könnte auch gehen. Ich wollte immer gern mal was im Kongo machen, wenn mal schauen, ob es noch klappt. Ja, also das sind keine Grenzen gesetzt.
Erzählt mir Ludwig und verabschiedet sich. Es stehen noch mehrere Besprechungen in seinem Terminkalender. Der Bau der Kirche, weitere Gästehäuser und neue IT-Kurse. Die nächsten Projekte hat er bereits im Blick.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.